Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu Episode 117. Ich kann es gar nicht glauben, aber wir haben schon, ja, also wir nähern uns der 120 und das ist ein weiterer Meilenstein im literarischen Salon und ich rede schon wieder totalen Unsinn, weil ich gerade den Faden verloren habe. Aber egal, ich stelle mich mal vor, Karin ist hier und am anderen Ende lacht dreckig, wie immer. Ja,
Christian in Berlin. Ich musste gerade eben an eine Szene denken, die ich mal, ich weiß, es war im Radio irgendwie und da war, glaube ich, Jeanette Biedermann für die etwas, also in unserem Alter, in unserer Altersklasse befindlichen, die kennen die vielleicht noch. Ich glaube, Jüngere definitiv nicht mehr. Also so eine Sängerin, die durchaus ja Blümchen. Zu dieser Zeit,
Blümchen, nee, war das nicht
das
Blümchen?
Ist, nein, Blümchen ist, oh Gott, die heißt anders. Auf die heißt Jasmin Wagner. Genau, so. Richtig. Jeanette Biedermann hat so ein bisschen teilweise auch auf so deutsche Britney Spears versucht zu machen, glaube ich mal, wenn ich mich so recht erinnere. Also eine durchaus nicht unsympathische Frau, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an viele Sachen erinnern, aber die war mal in irgendeinem Interview oder was auch immer im Radio und da wurde dann noch eine Hörerin oder sowas angerufen und dann war das irgendwie so, fragte die Jeanette dann irgendwie so, naja und wie alt bist du so, oder also weil es ging um ihren Geburtstag oder so, ja 13, ah oh, toll, dann wirst du ja bald 14, und es war so absurd, dass sie alle angefangen haben zu lachen. Und ja, gut. Insofern haben wir das jetzt auch schon wieder hingekriegt.
Haben wir das jetzt auch schon wieder geklärt? Also wir werden demnächst 118, aber jetzt sind wir noch in Episode 117. Und das eindeutig. Ist doch. Und ich habe heute irgendwie einen wirklich bizarren Tag hinter mir in mich gebracht. Und ich will da jetzt auch gar nicht in die Details gehen, aber ich habe auch sehr viel geschrieben. Und zwar bis kurz vor der Podcast-Aufnahme. Und das war eine echt sehr, sehr emotionale und krasse Szene, die ich schreiben musste. Und ich habe, also schluchzend stand ich an meinem Stehpult und tippte diese Szene in die Tasten. Und das hatte ich wirklich lange nicht, dass ich also während des Schreibens hier Rotz und Wasser heulte.
Wow.
Und aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern was ich da erzählen wollte, da ging es nämlich irgendwie darum, also da philosophierte man dann so ein bisschen herum, dass es ja so eine ganz große Kunst ist, wirklich tatsächlich so im Hier und Jetzt, also im Moment zu sein, dass man sich, wenn man etwas macht, sich genau auf die Tätigkeit konzentriert, die man eben gerade macht. Also sprich, in meinem Fall wäre es jetzt gewesen, mich auf die Begrüßung dieses Podcasts zu konzentrieren. Wie man sieht, diese Tugend, die ich so herausragend in meinem Buch darstelle oder als herausragend, nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich es herausragend mache, sondern als herausragende Eigenschaft in der Szene dargestellt habe, die ist mir offensichtlich komplett fremd.
Also, achtsam podcasten sozusagen.
Ja, achtsam podcasten, wenn es mal wieder gar nicht klappt.
Herrlich. Ja. Also ich kann dir verraten, dass ich tatsächlich gestern auch eine Szene geschrieben habe, die, obwohl sie, also wenn du dann irgendwann später mal sehen wirst, wie sie gestaltet ist, dann wirst du die Verwunderung von mir vielleicht auch verstehen, dass ich dabei tatsächlich auch emotional geworden bin, so ein bisschen, weil ich mich ja entschlossen habe, für den dritten Teil meiner Trilogie auch hin und wieder mal in den Kopf einer unserer aller LieblingsprotagonistInnen irgendwie einzusteigen, nämlich zu Honey. Und das muss ja anders aussehen. Das habe ich, glaube ich, schon in den vergangenen Folgen ja mal grob irgendwie gesagt. Und ich denke, ich habe mich jetzt da an eine Sache angenähert, die wirklich insgesamt sehr technisch aussieht. Aber in dem bisschen, was da so gestanden war, das hat mich selber überrascht, dass da trotzdem zumindest für mich mehr Emotionen rüberkam, als es danach aussah. Also bin gespannt.
Also ich glaube ja, dass in der Honey deutlich mehr steckt, als du es für möglich hältst. Aber wahrscheinlich hältst du es auch für möglich, weil sonst wärst du ja jetzt nicht in ihren Kopf gestiegen.
Ja, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt und vor allen Dingen, ob es von den LeserInnen gut oder tatsächlich eher, weiß ich nicht, störend oder so empfunden wird. Ich glaube aber, ich mache es trotzdem, egal.
Leser sind doch völlig egal, wer interessiert sich schon für Leserinnen und Leser
total. Wir wollen unsere Bücher ja auch nicht wirklich verkaufen.
Wir machen das ja ausschließlich zu unserem Vergnügen. So gesehen ist es dann ganz gut, dass bevor wir jetzt hier mit unserem, nachdem wir demnächst mit unserem Geplänkel fertig sind, haben wir, nämlich eine kompetente Gästin gleich, die uns wahrscheinlich genau zu diesen Themen ganz andere Dinge sagen könnte. Ja, dass es also sehr wohl wichtig ist, was sich die Leserschaft wünscht und dass man sie auch entsprechend bedienen sollte, könnte, müsste, dürfte.
Ich bin gespannt.
Ja, sag mal, aber bevor wir so weit sind und die großartige Annie Stone in unserer Mitte begrüßen, gibt es bei dir sonst noch was, was du gerne loswerden möchtest, erzählen möchtest?
Also ich freue mich durchaus darüber, dass es mir tatsächlich vergönnt ist, bei Lovely Books eine Leserunde zu machen, ohne dafür zu zahlen. Denn als Inhaber eines Auflagendrucks bin ich offensichtlich dazu berechtigt. Insofern,
ich auch.
Das war ganz cool. ich habe da jetzt das also dementsprechend schon angebahnt irgendwie. Ich muss jetzt nur noch die Bücher verschicken. Und das ist also zumindest schon mal eine schöne Sache. Ich freue mich auch darüber, dass einige von den Leuten, die sich da beworben haben, tatsächlich auch gesagt haben, ja Gott, ersten Teil kenne ich nicht, aber kann ich mir ja zur Not noch besorgen. Machen bitte.
Sehr gut.
Also insofern, ich bin gespannt. Ich habe natürlich auch kein Problem damit, wenn es Leute mal diesen zweiten Teil lesen, die den ersten nicht kennen, weil ich tatsächlich auch wissen möchte, ob bei denen dann alles so ankommt, wie es ankommen soll. Ne? Es kann natürlich sein, dass das schwierig wird, aber insofern kann diese Leserunde durchaus interessant und intensiv werden. Schauen wir mal.
Ja, das ist total spannend. Meine Leserunde wird bei Ausstrahlung dieses Podcasts noch offen sein. Da kann man sich noch bewerben. Das geht um den achten Teil der Highland Happiness Reihe. Und bei mir ist es auch so, ich habe jetzt auch schon einige Bewerberinnen, die sagen, ja, sie kennen noch gar kein einziges Buch von mir und geschweige denn von der Schottland Reihe und so weiter. Aber ich mache das, ich nehme dann auch immer bewusst auch ein paar Leute mit, die es eben nicht kennen. Aber bei mir ist es ja auch nicht so problematisch, weil bei mir sind ja die Bücher alle in sich abgeschlossen. Also da muss man die anderen Geschichten nicht zwangsläufig kennen. Insofern
das
bei
ist dir, richtig.
Also mit so einer Trilogie. Ja. Also ich bin gespannt, was rauskommt.
Ich auch. Ich meine, ich habe natürlich davor dieses, wie hat das so weit kommen können, versucht, sagen wir mal, kurz genug, aber doch ausführlich genug reinzupacken. Und ich habe den Leutchen gesagt, falls ihr irgendwelche Fragezeichen habt, dann fragt. Dafür bin ich ja da und dafür ist ja so eine Leserunde da. Aber es wird natürlich auch gut sein, wenn ich dann irgendwie rausfinde, so nach dem Motto, ich kann den Leuten nur abraten, bei zwei einzusteigen, oder nö, kein Problem, man kann das gerne machen und wenn man dann eben Bock hat, eben durch die Geschichte, durch die zweite, was denn in der ersten und en Detail passiert ist, dann kann man es auch hinterher noch lesen, keine Ahnung, ich bin gespannt.
Ja. Ja, großartig. Also ich drücke dir die Daumen. Ich bin auch sehr gespannt, was da rumkommt bei dir und bei mir. Und ich wollte jetzt noch ganz kurz erzählen, also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es natürlich schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber noch bin ich ganz beseelt von der ersten RomCon, also der ersten Romance Convention, die am 1. Februarwochenende in Mannheim stattgefunden hat.
Aha.
Das war wirklich der totale Wahnsinn. Also es war einfach, also das waren irgendwie über 60 LiebesromanautorInnen, also waren tatsächlich nur Frauen. Gelegentlich unter den Speakern waren wenige vereinzelte Männer, die aber meistens nur für ihre Vorträge da waren und dann gleich wieder verschwunden waren. aber es war wirklich eine total coole Veranstaltung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe total viele nette Leute kennengelernt. Ich bin ja jetzt echt schon lange dabei und dann denke ich mir, ich kenne die ja alle. Und dann habe ich festgestellt, ich kenne praktisch niemanden. Also, oder viele kannte ich dann halt irgendwie vom Namen nach oder irgendwie so als Facebook-Kontakt. Und es waren natürlich auch ganz viele da, die ich auch tatsächlich schon länger persönlich kenne. Aber es war wirklich total cool. Und es, wenn so viele Leute alle dasselbe wollen und auch alle dasselbe tun, aber unterschiedliche Wege dafür finden und unterschiedliche Strategien haben, das war echt total inspirierend, kann ich nicht anders sagen.
Also ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass ich das Gefühl habe, einer Con ein bisschen näher zu sein, so gefühlsmäßig, als einer normalen Messe. Einfach weil ich eben auch dieses so nach dem Motto, wir sitzen ja alle irgendwie, ja, nicht nur im gleichen Boot, sondern irgendwie, wir haben alle Bock auf das Gleiche. Und zwar nicht einfach nur Bücher im Allgemeinen. Und dann gibt's ja doch noch dieses, die eine geht hier, die andere geht da und so weiter in der Richtung. Sondern es ist auch, dass die Themen sind durchaus alle so, dass du, egal wo du hingehst, immer irgendwas Interessantes an Themen, an Leuten irgendwie findest. Und ja, deswegen habe ich mich in diesem Jahr tatsächlich auch gleich für mehrere Cons erstmal beworben, angemeldet und bin gespannt, ob da irgendwie noch was bei rauskommt. Auf die Art und Weise lerne ich dann vielleicht noch ein bisschen was von der Republik kennen.
Ja, ich drück dir mal die Daumen, aber ich denke mal, diese Cons, die du meinst, also da ist schon eher so ein, sag ich mal, ein gemischtes Publikum, die zwar in der Interessensbubble identisch sind, aber da sind es eben nicht nur AutorInnen, sondern auch Leser und sonstige, Designer oder sowas
dabei. Die Con ist tatsächlich
wirklich eine Konferenz, das war wirklich Konferenz,
also, nicht irgendwie Symposium Convention. Vielleicht, oder sowas, wow.
Ja, vielleicht hätte man es eher irgendwie, habe ich es jetzt vielleicht als Convention ausgesprochen, ob und in Wirklichkeit wäre es vielleicht eine Conference gewesen. Das kann natürlich auch sein. Also habe ich mal wieder der Beweis, Frau Müller ist nicht im Moment und nicht konzentriert, weil wir hatten ja auch im letzten Jahr war ja die Julia Sterling hier bei uns zu Gast, die ja diese Veranstaltung organisiert hat und sie hat es bestimmt erklärt. Und ja,
könnte
egal.
Sogar
aber
es war, es war, aber das war also im letzten Jahr, Alter.
Ja, und ich war ja auch erst vor 10 Tagen oder sowas hier vor der Aufnahme war ja diese Veranstaltung. Kann man schon mal vergessen. Auf jeden Fall, es war wirklich eine Konferenz und es war wirklich eine Fachkonferenz und es war, es gab halt wirklich 3 Tage lang, also 2 halbe und ein ganzer Tag, also im Grunde 2 komplette Tage, wirklich nonstop Programm. Also ein Panel nach dem anderen. Das war wirklich Druckbetankung an Informationen und zwischendrin in den Pausen und dann abends natürlich noch hat man sich ausgetauscht und also es war wirklich mega, mega intensiv. Man hört es mir vielleicht noch an, meine Stimme hat etwas gelitten. Ich habe, glaube ich, mir irgendwie so eine Laryngitis, so eine Kehlkopfentzündung da irgendwie eingefangen. Habe ich ja leider so ein bisschen eine Tendenz dazu, aber es wird schon irgendwie gehen. Also insofern, es war eine fantastische Veranstaltung und um jetzt mal eine vergleichsweise elegante Überleitung hinzukriegen oder zumindest zu versuchen, eine der Organisatorinnen war neben Julia Sterling auch die wunderbare Annie Stone.
Na sowas.
Und rein zufällig haben wir sie heute im Gespräch und wir reden über eine Sache, die auch ein ganz großes Thema bei der RomCon war. Also, Applaus, Applaus für Annie Stone.
Ich drücke jetzt gleich mal auf den Knopf und ihr Lieben, da ich ja wieder, oder wir eigentlich beide, aus der Zukunft euch zugeschaltet sind, kann ich euch schon mal verraten, diesmal werden wir die Stunde nicht reißen, weil das kriegt ihr zwar nicht mit, weil ich muss es alles rausschneiden, aber es war wieder herrlich. In diesem Sinne, Mats ab.
Was für ein großartiger Applaus, und der ist ganz allein für dich, liebe Annie. Herzlich willkommen im literarischen Salon.
Von mir auch vorsichtshalber mal für den Fall, dass ich jetzt hinterher einfach mal umfalle. Ich bin nämlich heute mit Kopfschmerzen gesegnet. Also herzlich willkommen auch von mir, liebe Annie.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Das ist ganz großartig. Wir haben uns ja vor ganz kurzer Zeit erst gesehen und hatten dabei ein, also wir waren, Christian, ich erzähle es dir vielleicht, also ich habe es in dem Intro schon erzählt, von der großartigen Konferenz von der Romans, von der RomCon in Mannheim vor einiger Zeit. Und da war Annie genauso zu Gast wie ich, beziehungsweise sie war eigentlich auch Gastgeberin. Und wir hatten eine ganz grandiose Speakerin vor Ort, nämlich die wunderbare Theodora Taylor. Und um Theodora und beziehungsweise ihr fantastisches Prinzip, Butter in die Geschichten zu geben, dazu reden wir gleich mehr. Aber liebe Annie, magst du erstmal für unsere Zuhörenden ein paar Sätze über dich verlieren? Wer bist du? Was machst du? Was schreibst du? Und warum bist du hier?
Ja, also mein Name ist Annie Stone und ich schreibe seit fast genau 10 Jahren Liebesromane, die ich hauptsächlich im Self-Publishing veröffentliche und habe dabei schon über 50 Bücher veröffentlicht und ich freue mich sehr, hier zu sein, um mit euch über das fantastische Buch Seven Figure Fantasies von Theodora Taylor zu sprechen.
So ist es. Seven, der Titel ist schon so geil. Ist ein echter Zungenbrecher. Eigentlich Seven Figure Fiction. Wie ist es denn mit den, fängt schon an. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder schreiben, how to use Universal Fantasy to sell your books to anyone. So haben wir es doch.
Ja. Ganz genau.
Ja, und ich konnte mir es aber eigentlich tatsächlich leichter merken, weil Theodora hat dieses ganze Prinzip auf einen sehr einfachen Nenner gebracht, nach dem Motto, jedes Essen schmeckt mit einem Stich Butter besser, jede Geschichte auch. Also bringen wir mal Butter bei die Fische, buchstäblich.
Da bin ich ja mal gespannt, ob ich hinterher meine Bücher an 90-jährige Omas verticken kann.
Ja, das ist ja, nein. Du hast das Prinzip schon gar nicht verstanden. Okay. Aber das werden wir dir jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Das Ding ist, ich habe jetzt noch eine ganz unsachliche Frage, weil ich dachte mir nur, was machen bitte Veganer?
Ja, das ist allerdings wahr. Aus Erfahrung kann ich sagen, vegane Butter schmeckt nicht so gut wie richtige.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gerade, also wirklich in ganz jüngster Vergangenheit gemacht, gerade am Wochenende zum ersten Mal einen Haferblock gekauft. Ja, egal. Aber darum geht es nicht.
Das geht jetzt nicht. Ihr seht, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Wir waren schon beim Haferblock.
Nein, ich habe die Annie eingeladen, Christian, da habe ich dich einfach mal voll überfahren, weil ich weiß, dass Annie noch während der Konferenz mit Theodora an ihrer neuen Geschichte geplottet hat, um Butter in jene Geschichte reinzubringen. Und außerdem weiß ich, dass Annie auch den Kurs von Theodora belegt hat und schon einige Lektionen wahrscheinlich für sich angeguckt und durchgearbeitet hat. Und deswegen ist Annie Stone genau die richtige für uns, um über dieses ganze Prinzip zu reden. Ich habe nämlich bisher nur das Buch gelesen und den Vortrag gehört. Ja, also, was ist Butter, Annie? Fangen wir mal damit an.
Also, in den Worten von Theodora Taylor ist Butter das, was jedes Gericht leckerer macht und so auch jede Geschichte. Und während das Trope das, was der Geschichte ist, also zum Beispiel Enemies to Lovers, ist Butter das, was das Trope so lecker macht und die Geschichte so gut macht. Und es sind also die vielen kleinen Sachen, die uns dann als Lesern gefallen bei einem Enemies to Lovers Buch oder bei Beauty and the Beast, also Schöne und das Biest, oder auch Cinderella. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Bestandteile, weswegen Leserinnen das Buch dann oder auch Fernsehserien und Filme so besonders mögen.
Ja, hast du da mal ein Beispiel parat? Also ich erinnere mich an diese lustige Fragerunde, die sie dann gemacht hat, mit Tarzan zum Beispiel auch. Aber das war ja schon sehr, sehr plakativ. Aber wie kann sich jetzt, also Christian, der ja jetzt nicht so im Liebesromansektor verhaftet ist, obwohl er sich ja da auch schon dran versucht hat, jetzt plärt auch noch mein Hund, das ist auch ein schöner Soundeffekt. Scotty, halt die Klappe! Wie können wir es mal Christian und anderen Menschen erklären, wie man jetzt die Butter tatsächlich auch noch so unter den Trope reinrührt, damit es lecker schmeckt?
Genau, also zum Beispiel, wenn wir bei Die Schöne und das Biest sind, dann ist ja das alleine schon ein Trope, weil diese Geschichte ist schon so oft erzählt worden und adaptiert worden und das ist halt schon an sich ein Trope. Und wenn man dann aber tiefer in die Geschichte reingeht, dann sieht man zum Beispiel, dass in der Anfangssequenz ist uns allen ja bewusst, dass Belle in einem Leben lebt, das überhaupt nichts mit ihrer wahren Persönlichkeit zu tun hat. Sie ist in dieser kleinen Stadt gefangen und wo keine Menschen sind, mit denen sie sich gut versteht, die auch ihre Art von Menschen sind, sondern sie ist da unter Leuten, die was ganz anderes wollen. Das merkt man ja zum Beispiel auch, dass sie gerne liest und die anderen nicht mal wissen, was Bücher sind. Und das wäre zum Beispiel eine Universal Fantasy, dass sie in diesem provinziellen Leben ist und raus aus diesem provinziellen Leben zu kommen, wäre zum Beispiel dann diese Universal Fantasy, die Theodora Taylor da anspricht. Mhm. Aber es sind dann halt auch noch andere Punkte, wie zum Beispiel, dass sie ja dieses Biest kennenlernt in der Geschichte und der wird ja, macht ja auch eine Wandlung durch. Also er ist von diesem schrecklichen Monster im Endeffekt, dann wandelt er sich ja auch und aus dem Biest wird halt der perfekte Prinz im Endeffekt. Und auch, dass sie zum Beispiel, was sie als das perfekte Geschenk zum Beispiel bezeichnet, dass sie am Anfang der Geschichte sind es ja Bücher, die sie so faszinieren, aber die Bibliothek in dieser kleinen Stadt hat überhaupt gar nicht so viele Bücher, sodass sie ständig alle neu liest. Und das Biest schenkt ihr dann ja diese Bücher. Und das sind alles so kleine Sachen, die man so in die Geschichte einweben kann, die Leserinnen dann faszinieren und abholen und die Geschichte ganz besonders lecker werden lässt.
Mhm. Ja, mich hat das auch total fasziniert, vor allen Dingen, weil man ja diese Universal Fantasies, die sind ja auch nicht in, eingraviert in Stein gemeißelt, so ist das richtige Wort, sondern es kann ja auch fast jeder für sich und für seine eigenen Geschichten dann auch so Motive finden, die fast schon einen allgemeingültigen Charakter haben. Und ich glaube, das ist die große Kunst, dass man diese Punkte dann auch identifiziert und die dann auch entsprechend plakativ darstellt.
Genau.
Wie jetzt zum Beispiel Christian schreibt ja im Moment eine, ist ja eher im Science-Fiction-Bereich oder überhaupt eher im fantastischen Bereich unterwegs. Denkst du, das ließe sich jetzt mal auch auf andere Genres adaptieren, dieses Butterprinzip, also um Sehnsüchte oder Erwartungen, sag ich mal, zu verstärken oder zu untermalen? Oder ist es jetzt eher so ein Liebesroman-Ding?
Also ich würde sagen, zumindest im Fantasy-Bereich würde es das auch geben. Also wenn man da an verschiedene Fantasy-Romane denkt, die dann halt auch sowas wie der Underdog haben oder man lernt über sich selber, dass man Fähigkeiten hat, die man überhaupt nicht kannte oder man versucht, die Welt zu retten. Und ich denke, dass das dann für Science-Fiction ja durchaus auch gilt, je nachdem, was das für eine Geschichte dann ist, dass da halt, weiß ich nicht, irgendjemand versucht, die Welt zu retten oder einfach versucht, seine Fähigkeiten zu finden und sowas alles. Deswegen glaube ich schon, dass das auch auf andere Bereiche anzuwenden ist.
Ja, also ich finde dich jetzt mal grundsätzlich plausibel. Ich habe ja ihr Buch gelesen und habe dann irgendwie so über weite Strecken immer gesagt, ja, sehe ich genauso, finde ich toll, finde ich super und ist total nachvollziehbar. Und es ging mir dann auch bei ihrem Vortrag so, da hat sie ja auch wirklich ein paar sehr coole Beispiele gehabt, wobei ich dann immer nur gedacht habe, als sie dann so gerade die männlichen Helden so beschrieben hat und was das für Typen sind. Und dann habe ich mir nur gedacht, ich würde solche Typen niemals in meinen Roman schreiben, aber ich kenne so eine Figur. eine Figur, ich lebe mit so einer Figur zusammen. Das ist nämlich eigentlich die prototypische Beschreibung meines Hundes, ja. Da habe ich also festgestellt, dass mein Hund eigentlich so der perfekte, also wirklich der absolut archetypisch perfekte, buttrige Book Boyfriend, Bad Boy, Alpha, was auch immer, Beast ist. Also der hat einfach alles drauf.
Verstehe.
Und das war dann auch der Punkt. Also ich meine, das ist ja eine lustige Erkenntnis und es ist auch witzig. Aber ich habe dann für mich so das Problem gehabt, okay, ich habe es jetzt kapiert, was das so für Motive sind, und ich habe auch den Unterschied begriffen zwischen Tropes und Universal Fantasies. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt bewusst einsetzen kann. Ich plotte ja nicht, also das heißt, ich habe ja irgendwie nie einen Plan. Deswegen fällt mir das total schwer, sowas bewusst einzusetzen. Was mich total interessieren würde, Annie, du hast ja verraten, dass du dann mit Theodora auf der Romcom dich tatsächlich an den nächsten Plot gemacht hast. Magst du mal erzählen, wie ihr das angegangen seid?
Ja, genau. Ich habe ja also als erstes mal erzählt, was ich in Teil 1 schon so mir überlegt hatte für meine neue Serie. Und dann geht es um Teil 2. Und ich hatte halt so als Idee, dass es ein Enemies to Lovers Buch sein soll, weil ich das immer so von der Dynamik sehr schön finde. Da passiert so viel und es gibt immer so viele spritzige Dialoge und so viel Wut. Und also jedenfalls macht mir das total viel Spaß. Aber die Protagonistin, die ich für den Teil ausgewählt hatte, die ist eigentlich eher so everybody's darling. Die ist halt super freundlich und positiv, optimistisch, und eigentlich hasst sie niemanden. Und deswegen war ich mir dann nicht ganz sicher, wie ich das halt hinbekommen kann, dass sie die Hauptperson in einer Enemies to Lovers Geschichte sein kann. Und da hat mir Theodora Taylor tatsächlich den entscheidenden Hinweis gegeben.
Cool.
Und ja, das war schon total interessant, und jetzt macht es, glaube ich, auch Sinn, dass sie genau eine Person hast, nämlich der Typ, der in die Kleinstadt kommt und quasi alles auf den Kopf stellen will, was in ihrem Leben eigentlich schon passiert ist.
Uh-huh. Okay, und ich nehme an, du kannst uns jetzt nicht konkret sagen, warum sie ihn heißt. Das würde mich jetzt natürlich brennend interessieren.
Also, ohne es zu hört uns spoilern.
Ja, es hört uns ja niemand zu, weißt, wir sind ja hier ganz unter uns.
Ja, also ohne zu spoilern, sie ist halt Ärztin in so einem kleinen Krankenhaus, und Theodora hatte mir dann erzählt, dass in den USA Big Medicine ein ganz großes Thema ist, dass halt viele kleine Ärzte von diesen großen Drugstores, die halt auch medizinische Dienstleistungen anbieten, vertrieben werden, und auch kleinere Krankenhäuser und so. Und er ist halt ein Vertreter von Big Medicine und kommt halt in die Stadt und will dann im Endeffekt das, was ihr so gut gefällt, nämlich, dass sie auch so nah an den Patienten ist, dass sie die Patienten mehr als Menschen behandeln kann und nicht nur als Fallakte. Das will er halt quasi ändern. Und das ist halt dann der Grund, warum er die eine Person ist, die sie tatsächlich hassen kann.
Okay, ja. Ich musste spontan jetzt gerade eben an, auch wenn es sich da um Bücher und nicht um Patienten und Pillen dreht, an E-Mail für dich denken, denn da war es ja auch im Prinzip so dieser kleine niedliche Buchladen und alles schön und heile Welt, genau. Und dann kommt da irgendwie so eine Riesenkette um die Ecke, und ja, okay.
Ja.
Genau, Tom so. Hanks und Mac Ryan, mein Gott, das ist auch irgendwie 100 Jahre her. Aber schön, dass wir uns alle noch dran erinnern können.
Und mit Mac Ryan macht man ja auch nichts falsch.
Nee.
Also zumindest vor 20 Jahren hat man mit ihr nichts falsch gemacht. Heutzutage, weiß ich nicht. Hat sie, gibt's irgendwelche Auftritte von ihr in letzter Zeit? Nö.
Das weiß ich auch nicht.
Können wir ja mal, kannst du ja mal googeln, Karin. Du bist die nebenbei Google-Meisterin.
Ich bewege mich jetzt gar nicht mehr. Nachdem ihr mich da einfach so rausgekegelt habt aus der Aufnahme, habe ich jetzt beschlossen, dass ich einfach nur still da sitze und die Hände verschränkt habe, vor der Brust verschränkt habe, dass ich nichts versehentlich anfasse, sondern einfach nur
sehr gut.
aber Mac Ryan hat jetzt, glaube ich, gerade darin gar nicht zu suchen, obwohl natürlich in diesen Filmen, gerade auch wie E-Mail für dich, natürlich da auch sehr viel Universal Fantasies und sehr viel Butter drin ist. Aber Du hast ja, glaube ich, mit ihrem Kurs angefangen und ich habe da jetzt auch mal ein bisschen reingespitzt und überlege noch, ob sich das lohnt oder nicht. Wie ist der denn aufgebaut? Das ist ja so ein Selbstlernkurs. Das ist ja nicht irgendwie, dass man sagt, man muss da tatsächlich die Schulbank drücken, oder? Sondern das sind Videos zum Selbstlernen.
Genau, also in der ersten Version, die sie hatte, die auch Julia Sterling zum Beispiel gemacht hatte, war das noch so ein Kurs mit Live-Elementen, wo man dann halt immer dabei war quasi und man jeden Tag eine Lektion machen musste und so weiter. Und dann hat sie das im letzten Jahr umgebaut in einen Selbstlernkurs. Und der ist halt im Endeffekt, wenn man das Buch so als die Theorie betrachtet, dann ist das jetzt die Praxis. Und es geht dann halt ganz viel darum, erstmal sich zu überlegen, welche Intentionen man mit den Büchern überhaupt hat. Was soll der Leser spüren, wenn er die Geschichte liest? Welche vergleichbaren aus der Populärkultur, welche vergleichbaren Werke gibt es, die dann sozusagen die Buttersponsoren sein können, womit man dann halt, also aus denen man dann nicht, also die zum Beispiel die Tropes Schön und das Biest oder sowas herausnimmt und die dann halt im Endeffekt die Universal Fantasies ja auch enthalten, die man selber benutzen möchte. Und dann geht es als erstes um die Blurbs, die Klappentexte, wie man die schön voller Butter packt. Und dann geht es auf jeden Fall weiter mit den Butteranfängen. Da bin ich jetzt gerade, das ist Modul 4. Und das ist halt auch sehr interessant, weil sie zum Beispiel gesagt hat, dass die Mittelteile einer Geschichte vergessen die meisten Menschen, aber wie eine Geschichte angefangen hat, das wissen die meisten noch. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, um die Leser ja auch bei Stange zu halten und überhaupt in die Geschichte reinzuziehen, dass man halt diese Butteranfänge quasi hat.
Und zwar aber auch in jeder Szene, das hat sie ja dann auch gesagt, das fand ich dann ja auch einerseits total beeindruckend und andererseits auch, ehrlich gesagt, jetzt aus meiner Warte total beängstigend, weil sie ja gesagt hat, okay, also man hat tatsächlich, man fängt mit dem Blurb an, so mit dem ganz groben Konzept, mit dem Klappentext, wie man es nennen will, oder einfach so mit der Prämisse, mit der Idee der Geschichte. Soweit komme ich ja noch mit. Also das ist ungefähr, wie sich mein Plotten, also so mein Plotten geht selten über 10 Zeilen Klappentext hinaus. Das ist dann mein Plot, ehe ich dann schreibe. Und dann
meistens
hat sie gesagt,
wird's dann ganz anders.
Ja, aber ich meine, es ist ja gut, wenn man einen Plan hat, weil wenn man keinen Plan hat, kann man auch keinen Plan ändern. Also, aber das ist so mein Plan. Und dann fing sie aber an, ja, und dann kann man ja mit der Kapitelstruktur und dann innerhalb der Szene und dann eigentlich in jedem Absatz irgendwie Butter reinmachen. Oder dann, also spätestens an der Stelle habe ich Panik bekommen, weil das... Das ist, also einerseits ist das, fordert das ja, denke ich mal, ein unglaubliches Maß an Planung heraus und andererseits ist es dann auch wieder so eine, also ist es mir dann, glaube ich, zu wenig organisch, weil dann hat man ja, ist es ja alles so, okay, wie kriege ich jetzt noch einen Pfund Butter da rein verarbeitet? Ist da nicht die Gefahr, dass man sich dann, dass man dann irgendwie ausrutscht, um jetzt mal im Bild zu bleiben?
Ja, also ich glaube, dass meine Plotting-Methode ähnlich ist wie deine, also wenig vorhanden. Und deswegen, das ist halt für mich, ich glaube, grundsätzlich ist das tatsächlich auch was man besser machen kann, wenn man plant. Also wenn man wirklich auch eine Struktur hat, die nicht nur darüber, also nicht nur, wo will ich hin, sondern auch halt kapitelweise zum Beispiel ist, sodass man halt dann tatsächlich planen kann, wo man was einfügt. Und grundsätzlich glaube ich halt aber, dass gerade im Romance-Bereich unglaublich viel schon Butter ist, was wir so machen. Also, dass wir, wenn wir uns halt nur so ein bisschen darauf konzentrieren, noch ein bisschen Butter da rein und da rein und da rein zu setzen, dass wir dann grundsätzlich sowieso schon so viel Butter in unseren Büchern drin haben, dass das eher, also dass sich das natürlicher anfühlt. Und ich glaube, dass man, gerade wenn man nicht plottet und dann halt ein Pantser ist, ist man ja oftmals auch intuitiv in den Geschichten dabei. Und dann glaube ich, dass man das halt tatsächlich auch schon schafft, da ein bisschen, also ich würde die ganze Zeit Prise sagen, aber bei Butter sagt man ja keine Prise. Ein Stich Butter da rein und da rein. Und vielleicht, dass man sich vorab so ein bisschen zumindest Gedanken macht, was so die großen, sie nennt das ja die Big Butter, die große Butter ist. Und dass man dann halt sich davor ab Gedanken macht, was man auf jeden Fall einbringen möchte. Und das dann so ein bisschen, also beim Schreiben immer im Hinterkopf behält und sich überlegt, an welcher Stelle kann ich das jetzt noch einbringen oder ja.
Ja, also ich habe dann jetzt mal so versucht, so ein paar Geschichten von mir so ein bisschen retrospektiv zu betrachten und nach dem Butterfaktor, da ich denke schon, dass ich da auch relativ viel Butter drin habe, aber ich, also keine Ahnung, also ich versuche jetzt, also seit ich da von diesem Prinzip weiß, also ich habe dieses Buch vor ein paar Wochen schon gelesen, als mir die Julia dann mal davon erzählt hatte und dann habe ich es gelesen und dann war, wie gesagt, so die erste Hälfte war yay und dann in der zweiten Hälfte war, ja, aber das kann ich nicht machen, weil ich so arbeite ich einfach nicht. Und genauso ging es mir dann auch bei dem Vortrag in Mannheim, weil ich mir nur dachte, das hat mit meiner Schreibrealität halt einfach gar nichts zu tun. Aber du tröstest mich jetzt so ein bisschen. Also so dieses, wenn du sagst, du bist jetzt doch schon relativ weit in dem Kurs und hast schon einiges erlebt und denkst auch, dass es für eher intuitive Autorinnen auch funktionieren kann, dann...
Ja, ich denke, dass es halt wichtig ist, sich einfach vorab ein paar mehr Gedanken zu machen, als wir das vielleicht sonst machen, wenn wir einfach drauf losschreiben sozusagen oder intuitiv schreiben. Und wenn man sich dann halt Gedanken gemacht hat, dass man halt, keine Ahnung, man möchte dieses provinzielle Leben, also die Person wird aus ihrem Leben herausgerissen und in ein neues Leben gebracht oder... keine Ahnung, alleine im Romance-Bereich, da gibt es ja das, was sie auch gesagt hatte in dem Vortrag, er entscheidet sich für dich. Und das ist ja eigentlich im Romance-Bereich ganz, also das ist ja immer eigentlich da. Und da muss man halt einfach das so ein bisschen nochmal, ja, verstärken, dass das von allen Seiten klar ist, er entscheidet sich halt für sie und für niemand anderen und so. Und ich glaube, dass das halt durchaus... zu schaffen ist, auch als intuitiver Schreiber.
Oder Schreiberin. Würdest du jetzt sagen, jetzt nachdem du das Buch kennst und in ihrem Kurs bist und sie, also ich will jetzt nicht negativ klingen, das muss ich dazu vorher dazu sagen, ich fand das Buch toll und vor allen Dingen finde ich sie einfach total grandios. Also sie hat eine so mitreißende Persönlichkeit und ist so unglaublich nett und also man nimmt ihr das auch total ab, dass sie da so wirklich in ihrer Butter lebt und sie hat ja, sie ist ja unglaublich erfolgreich und hat ja auch, aber eben auch diese Dry Spells gehabt, wo es eben nicht so gut lief für sie und wo sie sich rausarbeiten musste. Also deswegen denke ich, hat sie für sich ein Prinzip gefunden, ich will es nicht Schablone nennen, aber zumindest mal ein Förmchen, wo sie sich da gut eingenistet hat und wo sie mit diesem Prinzip wirklich ganz, ganz toll arbeiten kann. Ich habe trotzdem, weiß ich jetzt eben nicht, brauche ich das? Also Annie, würdest du sagen, ich brauche Theodoras Butter und zwar ganz bewusst?
Also ich glaube, dass es schon sehr, also wenn wir versuchen ja alle mit unseren Büchern auf erfolgreich zu sein und es wird ja immer schwieriger am Markt und es gibt einfach viel mehr Bücher, es gibt viel mehr Autorinnen, die versuchen, ihre Bücher sichtbar zu machen und da glaube ich, dass es halt uns allen gut tut, wenn wir grundsätzlich uns Gedanken dazu machen, was wir machen können, um ein bisschen, naja, hervorzustechen. Und ich denke, dass das halt einfach so tatsächlich, deswegen nennt sie das ja auch universelle Fantasien, dass das tatsächlich Dinge sind, auf die Leserinnen wirklich gut anspringen und die sie halt selber auch mögen und wer liebt denn nicht die Schöne und das Biest? Und ich glaube, dass das tatsächlich dann sowas sein kann, was einem noch so ein klein bisschen einen Vorteil bringt. Und es gibt noch ein ähnliches Konzept, ich weiß nicht, ob du das kennst, die It-List von Jennifer Lynn Barnes. Und das fand ich halt auch, als ich das letztes Jahr gehört habe, fand ich das auch super interessant, weil sie halt von zwei verschiedenen Butterlisten sozusagen spricht. Einmal die universellen, die immer funktionieren, aber dann halt auch welche, die für dich nur funktionieren. Und sie macht das halt ganz bewusst mit dieser zweiten Liste, mit ihrer persönlichen Liste, weil sie dann Dinge in die Geschichten einbaut, die ihr selber Spaß machen und deswegen machen ihr ihre Geschichten auch immer mehr Spaß. Und dann das Schreiben ist dann halt schön, weil sie ganz viele Dinge einbaut, die sie selber toll findet. Und das fand ich halt auch total interessant. Bei ihr war das zum Beispiel, sie hat immer irgendwas auf dem Dach. Also sie mag total gerne Rooftop-Bars und oder dass man Picknick auf dem Dach macht oder irgendwie sowas. Und dann hat sie sich so eine Liste gemacht mit all diesen Dingen, die die, ja, die ihr Spaß machen und die sie dann auch immer in ihre Bücher einbaut. Und ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen verbindet, dass sich das halt nicht nur so nach einer Marketingstrategie anfühlt, sondern auch etwas, was gut für unser Herz ist, dann glaube ich, dass man das tatsächlich gut unterbringen kann.
Das finde ich jetzt nämlich wirklich einen total spannenden Aspekt, weil das ist genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei Theodora, weil gerade dieses eben, es sind universelle Fantasien, das sind eben Themen, auf die jeder und jede von uns anspricht, und das macht es aber dann natürlich ja eben sehr universell und eben nicht mehr so individuell. Und das ist ja, das ist, finde ich, ja dann einen total tollen Ansatz, wenn man sozusagen dieses Universelle mit dem Individuellen kombiniert. Und ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass eben, weil es gerade so viel Konkurrenz gibt und es immer schwieriger wird, hervorzustechen, dass man, dass wir eigentlich gezwungen sind, unsere eigene Persönlichkeit oder unsere eigene Persona oder wie auch immer man es nennen möchte, auch ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Also das im Grunde so das Thema AutorInnenmarke, dass man das auch noch so ein bisschen präsentiert, dass einfach klar wird den Lesern, okay, wenn ich jetzt ein Buch von Annie Stone lese, dann kriege ich, werden alle meine Vorlieben, die ich so im Thema, im Bereich Universal Fantasies habe, bedient und gleich, Entschuldigung jetzt, meine Stimme hört schon wieder auf. Und gleichzeitig, ja, es ist, und gleichzeitig bekomme ich eben aber auch das, was ich nur von Annie kriege, ja, also so diese besondere Art von Spice und diese besondere Art von Humor und diese besondere Art, wie sie die Konflikte zwischen ihren Protagonisten aufzieht, also eben so dieses ganz Individuelle und dieses ganz Prototypische, das eben jetzt nur für dich steht. Und ich glaube, das ist so wahrscheinlich die Kunst, dass wir versuchen müssen, das herauszuarbeiten. Also einerseits, wofür stehen wir, und andererseits, was kriegen die Leser so on top, dass sie sich so richtig einmuckeln können in die Geschichte?
Ja, das denke ich tatsächlich auch, dass man auch gucken muss, dass man sich selber als Person darstellt und nicht nur als, wie das früher war, der Autor war gar nicht so bekannt wie das Buch, sondern dass man eben auch sich wie eine Marke aufbaut und dass man für bestimmte Dinge steht und dass die Leser sich ja auch darauf verlassen können, dass man dafür steht und dass man jetzt, keine Ahnung, dass es jetzt, wenn es in Büchern immer ein Happy End gibt, dann müssen sich die Leser ja darauf verlassen können, dass es halt auch weiterhin ein Happy End gibt. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man so diese Art Vertrauen auch aufbaut. Und auf der anderen Seite denke ich, dass viele von diesen Universal Fantasies ja aber auch persönliche Fantasien sein können. Also der Bad Boy, der sich für mich entscheidet, kann ja auch was sein, was mir gut gefällt und was ich deswegen gerne in meine Bücher einbringe. Also ich würde das gar nicht so entgegengesetzt sehen, sondern mehr so verschränkt, ne? dass man das, also das sowohl, das kann in beiden, auf beiden Listen kann das Gleiche im Endeffekt stehen. Und aber das wichtig ist, dass man sich auch, also dass man seine persönlichen Vorlieben auch so ein bisschen da einbringt, sodass es halt einem selber ja auch viel Spaß macht, die Geschichten zu schreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man selber super viel Spaß hat an den Geschichten, dann merken die Leserinnen das dann auch.
Ja, also das denke ich auch, da bin ich mir total sicher. Und es soll auch kein Widerspruch sein, aber zum Beispiel, ich habe da zum Beispiel einige dieser Universal Fantasies, die sie da aufgezeichnet hat, wie ich eben gesagt habe, die erkenne ich alle in meinem Hund wieder. So, der ist so der totale Alpha, der wirklich so durch die Gegend pöbelt und alle irgendwie von seiner Herzensdame, die in dem Falle dann jetzt ich bin, verjagen will. Und also er hat mich ausgewählt oder er ist bei mir zu Hause, ist er privat die größte Schmusebacke, die es gibt. Und es hört sich jetzt wirklich total schräg an, wenn ich mir das selbst zuhöre. Aber das ist so, also das ist so, da denke ich mir, okay, das ist ja so so ein klassische Universal Fantasy. Das ist was ich niemals schreiben würde, weil ich sowas weder im wahren Leben noch im Buch gerne habe. Ja, das ist einfach total weit weg von meiner Welt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich mit so einem Köter zusammenlebe, aber ich würde jetzt auch keine Liebesgeschichte über meinen Hund schreiben.
Muss ich.
Und das ist eben dann der Punkt, wo ich sage, okay, also bei mir würde ich jetzt eben nicht alle Butter reinbringen, die man theoretisch reinbringen kann, sondern ich suche mir halt die Fantasien aus, die ich auch gut finde, und peppe sie dann mit meiner eigenen It-List an von wie Jennifer LeBarnes, muss ich unbedingt das Buch angucken. Steht dann alles in den Shownotes, ihr Lieben, könnt ihr alles nachlesen.
Also das denke ich halt tatsächlich auch. Man muss sich halt auch die Dinge raussuchen, die einem selber auch gut gefallen. Wenn man überhaupt gar nichts mit Alpha-Typen anfangen kann, glaube ich auch nicht, dass man gute Alpha-Geschichten schreiben kann. Hm. Aber trotzdem kann es ja so sein, auch der Nerd kann sich ja total für dich entscheiden. Also das ist ja dann auch total möglich. Und ich glaube, dass das einfach, dass man da so seinen Weg finden muss und dann halt zwischendurch aber so, weiß ich nicht, Buttertropfen überall einfügt.
Ja, sehr gut. Und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage, weil jetzt hast du mich total neugierig gemacht und ich bin mir auch sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, du hast von einer neuen Reihe gesprochen und jetzt weiß ich zufällig, dass du aber noch gerade mitten in einer anderen Reihe drinsteckst, in deiner Alaska-Reihe nämlich. Und jetzt, da kommt aber jetzt doch demnächst Teil 5 oder, nee, Teil 5 ist gerade rausgekommen, Teil 6 kommt raus. Und was ist das jetzt für eine neue Reihe?
Also meine neue Reihe, die spielt als Kontrastprogramm in Texas, weil ich auch keine Lust mehr auf den ganzen Schnee habe. Es ist eine kleine Stadt in Texas. Den ersten Teil habe ich tatsächlich auch schon fertig. Und da ist es halt so eine Art, also das fand Theodora auch sehr interessant, weil sie, also die Protagonistin, die hat die Kleinstadt verlassen und ist nach Atlanta gegangen, um Anwältin zu werden. Mhm. Aber sie ist auch nicht ganz freiwillig gegangen, weil nämlich ihr Ex-Freund auch in der Kleinstadt lebt. Und dann deswegen ist sie dann halt auch gegangen, weil es das in die Brüche gegangen ist. Und sie muss durch einen familiären Notfall zurück in die Kleinstadt und hat sich im Endeffekt, also sie hat vergessen, wie es da gewesen ist, dass all die schönen Sachen, die in dieser kleinen Stadt auch passiert sind, die hat sie quasi vergessen, als sie geflohen ist. Mhm. Und jetzt lernt sie die halt wieder kennen und so. Und das fand ich halt ganz interessant, weil ich mir als Location auch einen Ort ausgesucht habe, der von deutschen Auswanderern gegründet wurde. Ach, cool. Und so, dass ich dann halt auch viele Sachen aus Deutschland einbauen kann, wie, also jetzt momentan natürlich noch nicht, weil ich bin gerade froh, dass es kein Winter ist, aber so ein Weihnachtsmarkt kann man einbauen und auch, keine Ahnung, Apfelstrudel oder sowas. Und das finde ich gerade ganz, ganz spannend und ganz interessant.
Sehr schön. Hast du schon, kann man es schon vorbestellen oder kann man sich schon drauf freuen?
Also ich werde die Vorbestellung wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen einstellen und mein Plan ist, dass es halt im April erscheint, also noch vor dem 6. Band von Alaska.
Das ist doch sehr gut. Und da wir ein bisschen vorher aufnehmen, ehe diese Folge erscheint, werden wir den Link dann auf jeden Fall schon in den Shownotes präsentieren können. Magst du schon mal einen Titel sagen,
Annie? Als hätten wir es so geplant.
Der Titel wird sein ganz bestimmt nicht er und die Reihe heißt Sweetwater Love.
Okay. Sehr schön. Sweetwater Love. Wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und trotz Sonnenflecken und Karnevalsumzügen und sonstigen Dingen, die wir da jetzt zwischendrin als Problemfelder hatten und auch wenn Christian mich offensichtlich nicht bei der Aufnahme dabei haben wollte zwischendrin, weil er mich rausgeschmissen hat. Es war mir wirklich ein Fest, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, liebe Annie. Ja.
Ich danke euch. Es war wirklich sehr, sehr schön. Danke.
Ja, von mir auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr beide mir kaum Gelegenheit gegeben habt, hier wieder umfassend ins Schwafeln abzugleiten und einfach mal zuzuhören. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis dann.
Bis dann.
Bis dann.